Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Die Siegessäule gibt es ja seit 1984, das heißt seit 36 Jahren. Seit Mitte der 90er sind wir kostenlos und wir bieten Menschen eine Plattform, deren Stimmen sonst im Mainstream-Medien eher weniger gehört werden. Und deswegen finde ich, kann man schon sagen, dass die Siegessäule ein fester Bestandteil des Berliner Lebensgefühls ist.
Ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem Video eines Spendenaufrufs des Stadtmagazins Siegessäule, dem es wie viele anderen queeren Institutionen in Berlin und nicht nur hier gerade nicht so toll geht. Und darum soll es heute gehen in der neuen Folge von Queers Berlin, um das Thema Corona, über das man ja sprechen muss. Und ich freue mich, dass jetzt zwei Studiogäste da sind, die sozusagen zwei queere Institutionen vertreten. Zum einen Jan Noll, Chefredakteur der Siegessäule. Hallo Jan.
Hi.
Und zum anderen Marcel Weber. Du bist einer der Geschäftsführer vom Schwutz und Mitglied der Clubkommission.
Ja, hallo, das stimmt.
Du warst ja auch schon mal hier, deswegen weiß ich das auch, genau. Ja, erstmal so die ganz allgemeine Frage, so bei euch in euren Häusern, wie geht's euch denn jetzt gerade? Wie ist denn jetzt gerade so die Stimmung da vor Ort?
Naja, also es gibt ja zwei Ebenen. Also die Stimmung ist so ein bisschen gedrückt doch tatsächlich. Es waren jetzt sehr anstrengende Wochen, glaube ich, für uns alle. Also einmal von der Bewusstwerdung, dass es irgendwie ohne Hilfe wir da alle nicht durchkommen, bis hin über Strategien überlegen, wie können wir da durchkommen und diese Strategien dann umsetzen. Also sprich in unserem Fall der Siegessäule die Spendenkampagne. Und dann die Umsetzung der Spendenkampagne, Marcel weiß das, das ist tatsächlich auch nicht so einfach, das ist auch anstrengend, man muss sich Dankeschöns überlegen, man muss überlegen, wie man das logistisch macht, man muss auch Leute informieren und betreuen im Rahmen dieser Kampagne und deswegen sind wir alle etwas erschöpft, ehrlich gesagt.
Das können wir vorstellen, ja.
Ja, ansonsten, ich meine im Hinblick auf die Kampagne, die am 20. Mai vorbei ist, die auch sehr gut lief, sind
da
wir eigentlich relativ gut gelaunt, was das betrifft.
Okay. Und bei euch, Marcel?
Also ambivalent. Eigentlich ist es seit 2 Monaten so ein völliges Auf und Ab, eine Wellenfahrt der Emotionen. Und wie Jan schon sagte, einerseits hat man unglaublich viel zu tun und einige von uns mehr als davor wahrscheinlich. Und dann ist die Stimmung allerdings in dem kleinen Kernteam, was jetzt noch den Laden aufrechterhält, auf jeden Fall besser als vorher. Finde ich so.
Wie besser als vor Corona?
Naja, also vor Corona haben wir halt sozusagen immer diesen engen Taktung von Veranstaltungsmarathon hinter uns gebracht und wir wurden ja auch in den letzten Jahren immer erfolgreicher. Es gab immer mehr zu tun. Jetzt ist mal auch immer noch ein bisschen was zu tun, aber wir haben vor allem mehr Zeit füreinander. Also es ist schon auch eine neue Qualität, die wir da gewinnen. Wenn es natürlich auch dann eben unter diesem Deckmantel ist, wir gar nicht wissen, wann es weitergeht.
Ja, man schweißt schon zusammen, man wird schon eine Schicksalsgemeinschaft dann irgendwie dadurch auch so.
Aber Marcel, erzähl du noch erstmal, und zwar, ihr wart ja quasi die Ersten, die es betroffen hat, also im Sinne von, ihr wart ja die Ersten, die schließen mussten. Erzähl du noch mal, wie waren denn die letzten Wochen da? Ich meine, gut, es trifft einen ja erstmal wie ein Schock, wobei so ein bisschen so angekündigter Schock ist, man ahnte es ja schon wahrscheinlich, aber...
Genau, es kam ja diese Senatspressekonferenz am Freitag, den 13., möchte ich nochmal betonen, 13. März. Und dann war es ja so, dass man sagte, ab Dienstag der darauffolgenden Woche soll dann sozusagen das Verbot für Clubs auch kommen. Und natürlich haben sich alle Clubs oder ich glaube 99,9% der Clubs in Berlin entschieden, auch schon an diesem Freitag dicht zu machen. Und in den letzten 8 Wochen haben wir eben das gemacht, was uns möglich war. Also einerseits zu gucken, wie können wir die Fixkosten so schnell wie es geht runterfahren, Kurzarbeit anmelden, die ganze Spendenkampagne aufzurollen. Und es ist wirklich echt mehr Arbeit, als wir gedacht haben. Wir haben das alle noch nie gemacht. Und gleichzeitig die ganze Zeit da sozusagen dieses Thema für uns als Clubs, also nicht nur fürs Schwutz, sondern auch für die gesamte Clublandschaft, aufrechtzuerhalten in dem Bewusstsein da draußen. Also dass nicht sozusagen zwischen den Meldungen Milliarden Geschenke für die Autokonzerne wir wieder untergehen. Das einfach so zu emotionalisieren die ganze Zeit. Und das machen wir seit 8 Wochen. Und es ist schon, ja, also es ist schon echt viel Arbeit nach wie vor.
Erzähl doch mal, wie, weil das wissen ja nicht alle Leute, es ist ja so ein bisschen so eine Unterhaltungsfabrik, die ihr seid. Wie viele Leute betrifft denn das eigentlich im Schwutz, also die jetzt da wirklich da von dieser Situation betroffen sind?
Genau, also die 100 Mitarbeitenden, die wir bis zum Stand des Lockdowns hatten, betrifft es auf jeden Fall. Und es betrifft einige besonders hart, nämlich die Minijobber, weil die fallen zum Beispiel gar nicht unter das Kurzarbeitergeld. Also die anderen rund 30, 35 Leute, die bei uns in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung sind, die kriegen halt jetzt KurzarbeiterInnengeld und arbeiten nicht. Aber 60% von wenig ist einfach noch weniger. Und die Minijobber, die haben wir jetzt bis Ende Mai, weil wir sozial da eben auch hinterstehen wollen, hinter unseren Leuten, haben wir gesagt, wir können uns das leisten, bis Mai die durchzubezahlen. Die haben Anspruch auf Fortbezahlung, aber jetzt haben wir mit ihnen einen Pakt für Arbeit geschlossen. Das heißt, die verzichten ab Juni alle auf ihr Geld. So. Und das, was uns am meisten im Moment beschäftigt, ist einerseits die Situation, kommen die überhaupt klar, und vor allem die Situation, wenn wir wieder aufmachen können, was noch weit in der Zukunft im Moment liegt, wie viel sind dann noch da davon? Also wir garantieren ihnen zwar die Weiterbeschäftigung, aber die meisten müssen sich ehrlich gesagt einen neuen Job suchen, und es kann nicht in einem halben Jahr so sein, dass die dann alle sagen, juhu, wir machen jetzt weiter, sondern wahrscheinlich werden wir dann wieder neue Leute suchen müssen, und gute Leute zu kriegen ist einfach echt beschissen.
Klar. Und sag mal, es gibt ja viele Programme seitens des Senats, Bundesregierung, also gibt es ja mittlerweile auch schon Websites, die dann so dich da beraten, also sowohl was als Solo-Selbstständige, aber auch was jetzt Unternehmen angeht. Erzähl doch mal, war das jetzt, ich meine, gut, es ist ja nun besser als keine Kohle, ne? Aber wie habt ihr das erlebt? Also hat euch das jetzt geholfen oder habt ihr von einem der Programme da profitiert?
Also bis jetzt sind wir froh, dass wir diese Spendengelder in Höhe von fast 75.000 Euro einsammeln konnten, weil das hilft uns bis Ende dieses Monats. Ansonsten sind wir bis jetzt durch jedes Raster gefallen. Wir haben zwar jetzt letzte Woche diese Soforthilfe 4 beantragt für Kulturbetriebe hier in Berlin, und werden da in die Tiefenprüfung kommen, aber ist auch noch nicht klar, ob wir diese Gelder kriegen, weil wir jetzt einen Kreditantrag parallel stellen mussten, weil wir nicht warten können. Und bisher sieht es so aus, dass die Leute, die einen Kredit kriegen, und das kriegen wir, also da können wir uns auf der einen Seite freuen, auf der anderen Seite ist es natürlich auch nur eine Verschiebung von Problemen, weil der Kredit muss zurückgezahlt werden irgendwann, kriegen wir diesen Kredit und sind dann quasi ausgeschlossen von dieser Soforthilfe. Und bundesweit gibt es ehrlich gesagt für die Kultureinrichtungen noch gar nichts. Da gibt es nur warme Worte und Ankündigungen und wirklich gut gemeinte Videos von Frau Merkel am letzten Wochenende, aber das war es dann halt auch. Bis jetzt haben wir nichts bekommen.
Wobei ja, glaube ich, Frau Grütter hat ja auch schon gesagt, dass sie da irgendwie, gut, sie will was machen, aber bislang hat sie
redet,
noch nicht.
Sie redet seit Monaten und sie kommt nicht aus dem Knick, und ich glaube, sie meint es auch gut, aber sie schafft es einfach nicht. Und da fallen ja nicht nur wir als Clubs runter, sondern Theater, Kinos, selbst die ganze Medienbranche, also auch ihr von der Siegessäule als Medienschaffende auf jeden Fall. Und das ist so, ja, schwierig. Und die Frage ist, wie lange kann man warten?
Wie war denn das bei euch? Ihr seid ja ein deutlich kleinerer Betrieb, aber habt ihr da auch Kurzarbeit? Wie habt ihr dann reagiert darauf?
Genau, ja, bei uns hat es ja so einen Tick dann länger gedauert, also als das Schwutz dann sozusagen den ersten Abend zumachen musste, da war ich glaube ich sogar noch als DJ gebucht und dachte so, ach naja, habe ich jetzt halt frei und so. Und dann war irgendwie alles auch so ein bisschen, okay, gucken wir mal. Und ja, ja. Das Krasse war, dass dann im Grunde genommen nach dem Lockdown ein paar Tage später gingen bei uns halt die Anzeigen stornos oder Storni, ich weiß es gerade nicht. Also die Stornierung der Anzeigen fing an. Das heißt, da flatterten irgendwie in einem gewissen Zeitraum plötzlich irgendwie von überall her die Anzeigenstornierungen rein. Und da wurde dann relativ schnell klar, okay, wir haben massive Umsatzeinbußen. Also nicht nur in Bezug auf Siegessäule Print, von dem erlöst, von Siegessäule Print lebt der Verlag zum Großteil, muss man auch dazu sagen. Wir sind also wirklich ein Printverlag. Andere Produkte, die wir noch rausgeben, wie zum Beispiel der Siegessäule Kompass, der uns auch immer irgendwie so ein bisschen Geld in die Kassen spült, musste alles verschoben werden. Wir haben dann gleich im April von einem eigentlich geplanten 100-Seiten-Heft sind wir dann runtergefallen, glaube ich, auf 48 Seiten. Also ungefähr, das war das Heft einfach nur halb so dick.
Allein der Terminkalender fällt ja weg.
Es war der ganze Terminkalender. Wir hatten tatsächlich sogar irgendwie am Anfang noch im März noch eine Tagestipps-Konferenz, wo wir überlegt haben, so okay, es soll ja erstmal bis, ich weiß gar nicht, was
20. April war das, glaube ich.
Irgendwie
ne?
so,
war
so eine, genau. Ja,
so eine vage Hoffnung.
Ja, so, ja, so wie halt so, okay, was machen wir denn jetzt? Irgendwie so, dann haben wir irgendwie so ab dem 20. April tatsächlich Tagestipps festgelegt so und dachten, naja, mal gucken. Und als dann klar war, das wird alles nix, haben wir halt natürlich dann die Spendenkampagne losgetreten. Aber natürlich haben wir auch vorab, also alle Festangestellten des Verlags, wir haben ja Festangestellte, wir haben feste Freie, wir haben Freelancer. Das heißt, die Festangestellten sind natürlich auf Kurzarbeit gegangen. Es gab dann ansonsten auch eine Honorarkürzung bei den Freien, die auch ein Stück weit natürlich sehr solidarisch war. Und wir haben uns da auch sehr drüber gefreut, sodass wir halt anfänglich oder die Geschäftsleitung am Anfang versucht hat, auch sozusagen alle die, die im Haus beschäftigt sind, irgendwie gleich zu behandeln. Es hat sich aber herausgestellt, dass es eigentlich super schwer ist, die Leute nach so einem Scherenschnittartig gleich zu behandeln. Alle verdienen genau gleich weniger. Und es gibt aber Bereiche bei uns, wo natürlich unheimlich viel mehr Arbeit wegfällt. Unsere Terminredaktion hatte quasi plötzlich gar nichts mehr zu tun. Wir hatten ein paar Streams gelistet, wohingegen in andere Bereiche plötzlich fast doppelt so viel zu tun hatten in der Vorbereitung der Kampagne. Und da das so auszutarieren und die Leute auch in ihrer unterschiedlichen emotionalen Disposition dann jeweils abzuholen, wie geht's dir? Möchtest du reinkommen ins Büro? Möchtest du Homeoffice machen? Hast du viel zu tun? Hast du wenig zu tun? Da so ein bisschen umzuschichten. Das war also personalführungstechnisch eine ganz große Herausforderung. Und in dieser Kombination aus Kurzarbeit und Spendenkampagne und natürlich haben wir auch versucht, Förderungen zu bekommen, hat auch noch nicht so gefunzt bisher. Also
warum eigentlich nicht? Weil dann müsstet ihr doch eigentlich mit reinfallen, oder?
Nee, fallen wir nicht mit rein, aber frag mich bitte nicht nach Details. Also ich bin ja zum Glück nur der Chefredakteur und nicht die Geschäftsführung. Also mit Zahlen jongliert er bei uns gut und fertig und die war auch übelst beschäftigt und auch sehr oft sehr frustriert, weil wir natürlich mit unserer Angestelltenzahl, wir fallen durch ganz viele vorgegebene Raster und deswegen war auch für uns die Kampagne eigentlich, ohne die hätten wir das auf gar keinen Fall, da hätten wir jetzt schon kein Heft mehr machen können.
Zur Kampagne kommen wir gleich nochmal. Ich wollte noch mal was anderes fragen, und zwar, ich habe neulich mal so einen Beitrag gemacht über Stadtmagazin, da habe ich mit dem Chefredakteur von Tipp gesprochen, also das ist ja Tipp City, ist ja mittlerweile der gleiche Verlag und die haben das ja jetzt so gemacht, auch so ein bisschen in der Mangelung, auch, weil die auch keinen Kalender mehr haben, so, ne, es betrifft die ja dann genauso, dass die quasi ihre beiden Hefte da zusammengelegt haben, so, und gesagt haben, okay, jetzt sind wir irgendwie...
Was wäre da dein Vorschlag? Tipp,
genau. Aber auch gerade gefragt, wie man die Frage zu Ende führt. Nee, aber ich meine, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ja alles noch ein bisschen länger dauert, gibt es da irgendwie, habt ihr schon mal überlegt, ich meine, so inhaltlich, also ich meine, wie man jetzt so damit umgeht, weil man muss ja jetzt aber damit ausgehen, okay, das ist jetzt im, weiß ich nicht, im Juli, August wahrscheinlich noch nicht zu Ende. Also das ist jetzt einfach diese ganzen Kulturveranstaltungen wegfallen und so weiter halt, ne? Also das meinte ich jetzt.
Naja, gut, ich meine, redaktionell finde ich das tatsächlich machbar. Also wir hatten jetzt ja irgendwie eine April-Ausgabe und eine Mai-Ausgabe, die quasi ohne Programmteil erschienen sind. Und was sozusagen den Content des Heftes betrifft, also unsere Artikel, da hat man eigentlich nicht so einen großen Unterschied gemerkt. Natürlich sind die Kulturressorts ein bisschen eingedampft, also die, die sehr veranstaltungsgebunden sind, sprich also das Bühnenressort und
Kino.
Ja, aber du kannst Kino natürlich, wir machen dann was über Netflix.
Streaming, ja klar.
Wir machen was über DVD-Veröffentlichungen, Musik, machen wir eben keine Konzerte, sondern nur CD-Besprechungen. Aber der ganze politische Teil, der gesellschaftspolitische Teil, der Community-Teil, also das, was wir auch neben dem Programmteil als unsere Kernkompetenz sehen, das funktioniert natürlich super. Die Themen flattern uns nur so ins Haus und es macht auch Bock gerade, ehrlich gesagt, weil man wirklich auch was bewegen kann und die Leute nicht so lethargisch sind und doch sehr offen auch sind für politische und gesellschaftliche Debatten und das können wir leisten und ich finde, die Siegessäule funktioniert auch so.
Und erzähl mal, und so die Leserreaktionen, die ja bestimmt auch ganz stark reinkommen, was sagen die? Gut, die sind natürlich auch alle von Corona betroffen, irgendwie, so ist ja klar, aber was erzählen die so?
Also ich meine, was uns halt erstmal wichtig war, dass, obwohl es erstmal auf den ersten Blick keinen Sinn gemacht hat, war tatsächlich dieses Printheft auszuliefern. Also seit 40 Jahren fast wird dieses Heft monatlich mit kurzen Unterbrechungen in dieser Stadt ausgelegt und das ist für viele einfach ein stabilisierendes Element. Also die Siegessäule in der Hand zu haben als Heft, gerade auch für ältere Leute zum Beispiel, denen wir das Heft teilweise nach Hause gebracht haben mit dem Fahrrad, brauchen das. Das ist so eine kleine Sicherheit und deswegen war uns das wichtig, dass dieses Heft erscheint, weil man kann es mit der Webseite emotional auch nicht auffangen. Und da sind wir auch stolz drauf, weil zum Beispiel Tipp und City oder auch der Ex-Berliner, es gibt also Hefte, die da viel drastischere Maßnahmen ergriffen haben, nämlich entweder gar nicht zu erscheinen, den Turnus zu verändern oder sich zusammenzulegen oder sowas, obwohl sie ja eben gleich im Verlag erscheinen. Das war für uns keine Option. Und das haben unsere LeserInnen auch gutiert. Also die haben gemerkt, okay, ihr seid noch da und waren auch sehr dankbar dafür.
Wobei sich jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen entspannt hat, weil ja doch jetzt manche, naja, Restaurants, Cafés aufhaben. So, ne?
Ja, aber man muss dazu sagen, wir haben sonst 650 Auslagestellen in der Stadt. Ne? Wir hatten dann im ersten Monat der Krise, hatten wir glaube ich irgendwie noch, ich weiß es nicht, knapp 100 oder so und haben dann selber nochmal 30 Sonderauslagestellen geschaffen und das Heft auf die Straße gelegt. Und ja, jetzt machen halt natürlich irgendwie unsere Auslagestellen so ganz langsam wieder auf. Aber so ein Sondervertrieb eben, wo auch Leute, die vielleicht nicht in die Apotheke gehen, um sich das Heft zu holen oder zum Arzt oder ins Restaurant dann ja jetzt wieder, sondern die vielleicht das sonst eher in der Kneipe mitgenommen haben, wenn sie sowieso da waren, für die muss man natürlich Stellen schaffen, wo sie das ein bisschen leichter mitnehmen können und zum Beispiel vor Metropol oder sowas liegt es da auf der Straße.
Okay, wenn es nicht regnet.
Ja, wenn es nicht regnet, ja, genau.
Weil wie ist das eigentlich? Kann ich jetzt irgendwie bei euch die Hand heben und sagen, hallo, ich hätte das jetzt gerne nach Hause?
Du weißt schon, was das bedeutet. Unsere liebe Kollegin Yara aus der Verwaltung und unsere Kollegin Dana aus der LMAG setzen sich dann aufs Fahrrad fahren dann durch die ganze Stadt, um dir deine Siegessäule zu
holen. Deswegen frage ich das ja auch. Auf jeden
Fall. Also wir hatten das jetzt 2 Monate. Wir gehen ja morgen mit dem Juni-Heft in Druck. Wie wir das dann vertriebsmäßig machen, weiß ich nicht. Ob es dann das Angebot noch gibt, das kann man dann auf unserer Webseite sehen. Die sind auch ganz schön durch die Gegend gedüst, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass wir im nächsten Monat sagen, ach, das ist uns jetzt aber zu anstrengend.
Und eine Kollegin von uns hat auch für die Startnext-Kampagne so manche Sachen innerhalb von Neukölln mit dem Fahrrad hingebracht. Mhm.
Ja. Okay. Ich würde gerne noch was anderes bekommen. Und zwar, neulich gab es ja so eine virtuelle Kampagne, Pressekonferenz über diese Kampagne United We Stream. Da fand ich ja ziemlich toll. Also erstmal waren ja viele Leute da auch, die zugeschaltet wurden, aber es war ja irgendwie auch so eine Mischung von, ich meine, gut, es gab manchmal so ein bisschen, naja, ich will nicht gerade sagen Resignation, also manche waren so ein bisschen bedrückt, aber auf der anderen Seite fand ich es irgendwie auch sehr positiv, weil ja auch nicht nur Clubs in Berlin da mitmachen, sondern mittlerweile ja auch im Ausland. Vielleicht kannst du mal selber erzählen, das ist ja eine Geschichte, die ja auf mehreren Ebenen ganz gut funktioniert hat. Also zum einen hat es diese Spendenkampagne ganz gut geboostet, aber dann war es ja einfach auch so ein ganz gutes Mittel, um, ja, ich glaube so, um im Gespräch zu bleiben.
Ja, also ich meine, die Kampagne United We Stream, die ja relativ schnell, nachdem die Clubs geschlossen haben, aus dem Boden gestampft worden ist von sehr viel bis heute ehrenamtlichem Engagement aus der Clubkommission und von Reclaim Club Culture und darüber hinaus von einfach Einzelpersonen, die Lust hatten, sozusagen diese Aufmerksamkeit zu generieren, ist schon eine wahnsinnige Leistung. Und das Tolle ist einfach, dass ja sowieso, und das ist das, was wir merken und ich sicherlich auch bei euch bei der Siegessäule sich bemerkbar gemacht hat, es gibt eine große Solidarisierung. Also das ist wirklich das, was uns am meisten irgendwie auch toucht und rührt und so manche Träne schon rausgedrückt hat aus unseren sonst eher ausgetrockneten Augen.
Sieht man, ja.
Ja. Ist auch mit United We Stream so, dass es eigentlich eine sehr solidarische Geschichte ist, zu sagen, okay, wenn ihr nicht in die Clubs kommen könnt, dann kommen die Clubs zu euch nach Hause. Und diese Spenden sind natürlich total wichtig auf der einen Seite, aber dann am Ende auch nur symbolisch, weil du natürlich überhaupt nicht erwarten kannst, dass die Leute, die jetzt eh alle von Corona betroffen sind, dann noch irgendwie gucken, irgendwie wo die Kohle herkommt, dann auch noch spenden. Und insofern ist es natürlich ein total gutes Mittel, einfach auch Einblick zu geben in das, was da eigentlich verloren geht. So, also ne, allein diese Räume, die ja für viele Leute einen total wichtiger Stellenwert in ihrem Leben eingenommen haben.
Das ist ein Wohnzimmer, ne? So.
Ja, also nicht mehr da hingehen zu können und sie auch nicht mehr zu sehen und Angst zu haben, eben auch diese Dinge zu vergessen. Also ich meine es ja doch so, von jetzt auf gleich auf Null gefahren zu werden, so auch in seiner eigenen Freiheit so. Und ne, wir sind wirklich von Anfang an auch diejenigen gewesen, die gesagt haben, Gesundheit geht vor, aber da wieder ein Stück weit was zurückzugeben, und das ist einfach schon einzigartig, und dass es jetzt eben auch noch international funktioniert, ist natürlich großartig so, also dass wir auch einfach Einblick bekommen in andere Clubs in anderen Städten auf der ganzen Welt, um zu sehen, hey, denen geht es gerade genauso, also es hat ja auch was Verbindendes.
Klar, klar. Ich würde dich gerne mal was fragen, so als Eigenschaft Mitglied der Clubkommission, und zwar, also es gibt ja, ich will jetzt nicht Erbsen zählen, aber es gibt ja zwei Spendenkampagnen, ne? Das ist die eine, die ihr fürs Schwutz aufgelegt habt, und dann diese Kampagne von United We Stream, wo sich die Clubs dann, ja, ich weiß gar nicht, wo die es dann aufteilen oder so, die Spendensumme. Ja. Ne, so. Ich würde dich gerne fragen, und zwar, ist das dann jetzt so, dass ja, also ich meine, was ich vorhin gefragt habe, das ist jetzt, wenn es noch länger dauert, ne? Ich meine, das ist ja so die Frage, wie überlebt man da finanziell, wenn man dann wieder so null Einnahmen hat?
Das ist eine gute Frage, ja.
Also es ist so, hast du denn da, deswegen, hast du denn da so Einblick, wie sind denn das, wie ist denn das bei den anderen Clubs, also wie ist denn die Lage?
Die Situation ist überall dieselbe, also ne, nicht nur wir haben ja eine eigene Spendenkampagne gemacht neben der United We Stream, sondern ganz viele andere Clubs auch, und das About Blank hat, glaube ich, knapp über 100.000 Euro zusammengesammelt, und viele andere Clubs landeten so in dem Bereich bei Start Next, wo das Schwutz gelandet ist, so um die 40.000 Euro, und wir konnten tatsächlich vor allem darauf bauen, dass sie jeweils die einzelnen Clubs auch ihre eigenen Communities haben, die dann nochmal speziell unterstützen wollen. Das war, glaube ich, ganz gut und wichtig, auch da mehrgleisig zu fahren.
Aber nur Zwischenfrage, aber haben die denn eigentlich auch, weil ich meine, ich weiß es nicht so genau, haben die denn alle auch so eine ganz verbundene Community, wie ihr sie habt? So?
Das,
also offenbar, aber
das Blank mag ich ist nicht ja beurteilen, aber es Blank auf jeden Fall so. Und ich glaube, einige Clubs in Berlin haben das auf jeden Fall. Die haben eine starke Community, und da gibt es auch Überschneidungen so zwischen den Clubs. Also ich bin mir sicher, dass Leute, die ins Schwutz gehen, auch ins Blank gehen und umgekehrt so. Und United We Stream, also wir haben jetzt gerade die erste Ausschüttungsrunde gehabt, also es gab 240.000 Euro aus der ersten Runde auszuschütten. Da geht es darum, von wann bis wann sozusagen Geld gesammelt wurde, und das wurde ausgeschüttet.
Für alle Clubs.
Für alle Clubs. So. Ja, und das heißt, alle konnten Anträge stellen, und die Antragssumme lag alleine bei 36.000 Euro, und die Summe, die wir vergeben konnten, lag bei 240.000 Euro. Das heißt, du siehst ja schon die Verhältnismäßigkeit, und es ging immer nur darum, die Basis war deine Miete, die du im Monat für deinen Club zahlen musst, so, das war so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da sozusagen unterstützen können, kannst du anmelden, so, also ne, die Bruttomiete mit Nebenkosten. Und das hat dazu geführt, dass eben jetzt 240.000 Euro ausgeschüttet werden konnten, obwohl der Bedarf viel, viel höher ist. Also sieht man einfach mal, was man braucht so. Und es ist eine Monatsmiete. Das heißt, alle Clubs in Berlin, die sich beworben haben, das waren jetzt so roundabout 80, haben alleine diesen Kostendruck jeden Monat, so knapp über eine halbe Million Euro. Und es ist schon Wahnsinn zu sehen. Und dann gab es ja auch noch sozusagen eine Jury, die das darüber entscheiden musste, wie die Weichenkriterien sind. Also es gab so Basispunkte, und dann konnte man, je nachdem, wie man sich im Bereich Awareness, im Bereich Diversität und Vielfalt abbildet, nochmal Bonuspunkte sammeln, und so wurde dann über einen sehr komplizierten, aber eben, finde ich, gerechten Verteilschlüssel jetzt so die erste Runde ausgeschüttet, und die Clubs können sich auch jeden Monat wieder neu bewerben, so, das geht jetzt einfach so weiter, solange wie Geld da ist, und was wir halt jetzt überlegen, ist diese Kampagne nochmal in eine ganz eigene Form zu gießen, also zu sagen, okay, United We Stream wird ein Verein, wo wir auch Fördermitgliedschaften aufnehmen können, wo sich durchaus auch Konzerne, denen es gerade sehr gut geht, daran beteiligen können, da Geld reinzuschieben, was wir dann wiederum weiterverteilen können. Aber die Erwartung ist jetzt nicht mehr, dass jetzt von den BesucherInnen besonders viel kommt, weil die merken jetzt auch, also ne, die waren am Anfang vielleicht auch noch euphorisiert, aber dann merkt man plötzlich, ach, ich muss jetzt auch in Kurzarbeit, ach, ich kriege jetzt auch nur noch 60% von dem, was ich vorher verdient habe.
Klar,
und gerade Studierende und gerade Leute im Kreativbereich, in der Gastronomie, die dort arbeiten, wissen wir ja alle, die verdienen jetzt kein großes Geld hier, also nicht in Berlin.
Ja, naja, vor allem dadurch, dass halt alle Geld brauchen und es allen scheiße geht. Du machst halt irgendwie, dann überlegst du dir halt irgendwie, welche drei Sachen liegen mir jetzt speziell besonders am Herzen. Da schiebst du dann mal drüber und dann erkaltet das Spendenherz auch sehr schnell.
Und der Rest ist einfach.
Der kommt auf dein Portemonnaie an. Aber,
ja, na ja, klar.
Und der Rest ist ganz klar. Wir arbeiten auf politischer Ebene, sowohl im Land als auch im Bund, daran, dass Fördergelder und Schutzschirme aufgezogen werden, wie es für die Autoindustrie selbstverständlich ist. Und ich finde, da muss man nochmal sagen, so, die sitzen denen auf dem Schoß, die gratis Geld vergeben. Und ich finde, wir müssen uns genauso auf diesen Schoß setzen, weil anders funktioniert es nicht.
Klar, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich würde den Jan nochmal fragen, und zwar habt ihr denn auch irgendwie so, also nicht Plan B, aber nach dem Ende der jetzigen Spendenkampagne euch was überlegt? Oder guckt ihr erst
mal
so...
Du meinst, wie wir langfristig Geld generieren können?
Naja, ich meine, so, weil irgendwann ist sie, ich glaube, ihr habt ja 150.000 Euro so angesammelt. So,
genau. Ne?
Also ich meine, irgendwann sind die ja auch aufgebraucht.
Wir werden tatsächlich auch im nächsten Heft das relativ offenlegen, grob, was unsere Kosten sind. Also da machen sich viele irgendwie auch keine Gedanken so, weil sie denken, wie Siegessäule sind zwei Tunden und eine Schreibmaschine. Stimmt nicht. Also es war vielleicht mal so, es stimmt aber nicht mehr.
Das war nicht mal im alten Schwutz, so, als die Siegessäule gegründet wurde.
Ich weiß gar nicht, ob das so Leute so, aber
vielleicht. Genau, das ist Leute doch einfach nur Melitta und eine Schreibmaschine. Nein, aber es ist wirklich so, dass wir ja auch ein kleines Unternehmen sind. Das heißt, wir haben, das wird gut und fertig im nächsten Heft auch sagen, wir haben allein schon ungefähr um die 40.000 Euro Gehälter jeden Monat. Und da kann man dann sich überlegen, wie viel dann von 150.000 übrig bleiben. Wir haben es ja auch noch nicht ganz geschafft. Also die Startnext-Kampagne ist jetzt so bei 140.000. Haben natürlich auch noch andere Kanäle bespielt und insofern, da kommt schon gut was zusammen. Und natürlich sind wir da auch sehr dankbar, aber es ist so, dass man auf jeden Fall mit einrechnen muss, dass unsere umsatzstärksten Monate sind eben die Pride-Season. Ne? Das heißt, wir haben das Juli-Heft, wo in Berlin der CSD ist, das trägt uns über das Jahr. Ne? Also da haben wir ja sonst Umsätze.
Das wollte ich auch mal fragen, ja.
Die so ungefähr grob in die Richtung der Spendenkampagne gehen.
Mhm. So, also ne? Auch Stadtfest und so, ne?
Stadtfest ist weg, CSD ist weg. Und jetzt müssen wir auch perspektivisch schauen. Also wenn das Schwutz jetzt übermorgen wieder aufmacht, was leider nicht passieren wird, aber sollte es so sein, wann ist das Schwutz an dem Punkt, dass es zum Beispiel auch sagen kann, wir haben wieder Budget für Marketing. Das betrifft ja nicht nur das Schwutz, das betrifft ja eigentlich alle Unternehmen aus diesem Bereich. Natürlich wird bei Anzeigen erstmal überlegt, ob die Leute sich das leisten wollen. Das heißt, wir können von der Krise in Anführungszeichen auch schon noch eine Weile profitieren, beziehungsweise das Gegenteil davon. Und deswegen hilft uns dieses Geld jetzt über die nächsten Monate. Aber wir müssen natürlich dann perspektivisch gucken, wie wir vielleicht andere Strategien uns überlegen, wie wir in Zukunft Geld generieren können. Und nur von den Spenden können wir auch nicht leben. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir haben schon auch sehr solidarische AnzeigenkundInnen aus vielen Bereichen. Also wir haben ja nicht nur Clubs, Bars und Theater.
Ich würde gerade sagen, manche sind ja wieder auf, ne? So,
genau,
ja.
Wir haben Arztpraxen, wir haben Apotheken, es gibt irgendwie Unternehmen, Möbelhäuser etc. pp. Und es haben auch viele Leute bei uns gebucht, obwohl sie gar nicht offen haben. Also das war schon toll und vielleicht haben wir im Pride-Monat nochmal so eine kleine Soli Welle. Und aber es bleibt spannend. Also über den Berg sind wir dann jetzt nicht dadurch. Ne?
Ich würde dich gerne noch fragen, Marcel, und zwar jetzt war es ja am Wochenende so, dass so ein paar Clubs versucht haben, okay, das Wetter war ja so lala, aber gut, man kann es ja mal probieren, so mit Biergarten und so weiter. Da habe ich gar nicht so genau verstanden, weil es war so ein bisschen kryptisch für mich irgendwie auch, okay, also es läuft irgendwie Musik, aber man darf dann auch nicht aufstehen und nicht tanzen, weil man sich da gegenseitig, ich weiß nicht, da anspuckt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe dann so gedacht, so okay, also nichts gegen Biergarten, ist ja völlig okay, aber meinst du, das kann möglicherweise so ein Weg sein, wo man sagt, okay, dann so wie so ein bisschen Umsätze dazu generieren? Oder?
Also ich meine, erstmal ist natürlich selbstverständlich so ein Impuls, den ich auch verspüre, zu sagen, okay, was können wir denn machen, wenn wir jetzt hören, Biergärten können wieder aufmachen, Restaurants langsam, auch wenn mit hohen Auflagen, und ich glaube, es rechnet sich für die wenigsten auch jetzt in der Situation aufzumachen, zu sagen, als Club, komm, ich stelle jetzt irgendwie, weil ich eine große Außenfläche habe, da irgendwie Bierzeltgarnituren oder irgendwie einzelne Stuhlgruppen und mache dann sozusagen Biergartengeschäft draus. Das ist natürlich vor allem eine moralische Frage. So, ich verstehe diesen Impuls und ich verstehe auch, dass es Leute machen. So, und dann kommt aber die ganze rechtliche Geschichte dazu. Also ne, wir haben nur eine Ausschanklizenz, wir dürfen es eigentlich überhaupt nicht machen. Das heißt, wir haben auch überlegt, kann man auf dem Hof was machen irgendwie.
Du brauchst
eine extra Lizenz. Also ne, im Moment ist es ja so, dass die Gastronomie insofern nur geöffnet wird, als dass du eine Speisengastronomie sein musst. Das heißt, du musst regelmäßig Speisen anbieten. Ob die warm oder kalt sind, ist egal.
Verstehe.
Okay. Interessant ist aber, ich bin jetzt am Freitag mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, wie viele Kneipen, und zwar ausschließlich Bier- und Schnapskneipen, plötzlich Speisengastronomie sind.
Ja, ja. Ich kenne auch Leute, die sich
umstellen. Und ich meine, da wird man kreativ.
Die heißt heiße Bulette ja, ja. servieren.
Und, dieser Impuls ist natürlich, die Leute haben eine verdammte Not, also die brauchen Klar. einfach Kohle und die überlegen jetzt, wo sie die Kohle herkriegen und versuchen es halt über diesen Weg. Ich persönlich finde es irgendwie sozusagen nur fürs Sputz richtig, wenn wir dann auch vom Gesundheitsamt bzw. vom Ordnungsamt eine Freigabe, eine Erlaubnis haben. Wir dürfen das ausnahmsweise, obwohl wir nur eine Schanklizenz haben, dann auch tun. Wir bemühen uns drum und müssen ja dann auch noch mit der Eigentümerin gucken, ob die das auch noch will. So, und wenn das
also das dann baue ich auf dem Hof dann quasi.
Genau,
so.
Aber das okay. Ding ist halt einfach so, natürlich willst du überhaupt nicht in der Nachrichten lesen, irgendwie, keine Ahnung, Club XY hat jetzt da irgendwie Biergartenkonzept gefahren und da haben sich dann Leute, weil sie dann doch irgendwie besoffen waren, aufeinander gehockt haben, sich irgendwie gegenseitig infiziert und waren wieder, wie es am Anfang ja schon in der Trompete der Fall war, die diesen Makel nie wieder loskriegen. Mhm. So ein super Hotspot, so ein Spreader-Hotspot und es ist einfach total nervig. Und da muss man sich natürlich als Unternehmer überlegen, ist mir die paar Euro, die ich da einnehme, dann potenziell so eine Meldung wert. Und wir wissen ja aus England, da funktioniert es eben auch mit der Sperrstunde sehr gut, dass man hier in Berlin sagt, 22 Uhr ist Schicht im Schacht, weil die Leute sollen nicht besoffen sein, sich um die Arme fallen. Aber wir wissen ja, wie schnell die Briten besoffen sein können, bevor es nichts mehr gibt.
Auch schon vor 22 Uhr, in der
Richtig.
Tat. Ja. So, naja, ja, wobei ich mal kurz unterbreche, wobei ich jetzt irgendwie gehört habe, ich meine, Drosten ist ja so ein bisschen so wie der Halbgott in Weiß jetzt gerade, aber der hat dann irgendwie neulich mal gesagt, das war ganz interessant, dass man sich so als grobe Faustregel sagt, okay, draußen kannst du machen, was du willst, also nicht was du machen, was du willst, aber es ist alles irgendwie relativ okay, aber schlimm ist halt drinnen, weil drinnen halt irgendwie die Viren da irgendwie.
Ja, man spricht und dann stehen die wie so eine Wolke.
Stehen die Viren wie, genau,
so
genau. Draußen ist aber ist
naja, wobei relativ Herr Drosten Wolken. Natürlich auch in der Vergangenheit mehrfach sozusagen seine Meinung korrigieren muss.
Das
und ich finde es auch in Ordnung und er ist
das
am Ende nur Wissenschaftler und er ist eben kein Halbgott in Weiß und er hat auch die Weisheit, die wir alle nicht mit Löffeln gefressen.
Genau.
Insofern müssen wir natürlich immer, wie auch in diesem Prozess, machen wir zu an dem Freitag oder machen wir es Wochenende noch mit damals im März und wir entscheiden uns irgendwie und das machen wir nach dem Wissensstand, den wir haben und wir sind alle keine
Virologen
ja. so. Mhm. Also auch wenn ich den Podcast höre und irgendwann denke, ich bin's.
Ja. Ja. Das ist glaube ich auch so ein Effekt von diesem Podcast, glaube ich. Aber ja gut, wobei es natürlich letzten Endes wie alles im Leben, so deine Entscheidung auch so ein bisschen, ne? Also was du dann so mitmachst, so, also ich meine, ob du dann da oder dahin gehst oder was auch immer.
Ich glaube einfach, das Entscheidende ist, dass wir es schaffen, als Clubkommission gemeinsam Strategien zu erarbeiten, die wir auch auf der politischen Ebene durchkriegen mit Genehmigungen, dass wir sagen können, wir haben ein Konzept und damit können alle arbeiten, auch über den Sommer von mir aus mit Außengeschichten und so, aber das muss halt Hand und Fuß haben. So.
Ja, ich würde euch gerne alle beide nochmal was fragen und zwar, ich fand ganz interessant, es taucht ja auch in so mehreren Artikeln oder Beiträgen so auf, dass dann gesagt wird, also die Clubs zum Beispiel, okay, wir kriegen jetzt Staatsknete, so. Aber da habe ich mich dann gefragt, also nichts dagegen, weil ist ja auch klar, dass das jetzt alles total notwendig ist, aber passt das eigentlich so zum Selbstverständnis, ne? Weil ich dann immer so gedacht habe, naja gut, okay, also eigentlich so ist man jetzt als Clubveranstalter so scharf da irgendwie, also auf Staatsgeld, wo man dann möglicherweise sich auch legitimieren muss oder so. Wie siehst du das?
Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, juhu, wir kriegen jetzt Staatsknete. Ich glaube, das Ding ist einfach, dass wir darauf angewiesen sind, weil alle in dieser unverschuldeten Situation gelandet sind, zu sagen, wir leisten unseren Beitrag, indem wir aufhören, unser Programm zu machen. Also sozusagen Kultur geht flöten und wir sind bereit, auch irgendwie eine Weile zuzuhaben. Aber es geht darum, die Fixkosten müssen gedeckt sein. Das meiste, was da sozusagen an Druck ist, ist irgendwie die Miete. Und man kann ja auch sagen, okay, vielleicht ist es, also neben dem, dass wir bis heute keine Staatskohle bekommen haben, vielleicht ist es nicht die Staatskohle, die wir kriegen, sondern vielleicht ist es der Staat, der dafür sorgt, dass die Vermieter, in denen es ja in der Situation jetzt einfach weiterhin rosig geht, also mal ein paar Ausnahmen so, die dann eben auf Miete gerade verzichten wollen, freiwillig, weil sie solidarisch sind, geht es doch den meisten Immobilienmogulen ganz gut, auch jetzt in der Situation. Und vielleicht müssen die sich auch mal an dieser Krisensituation mehr beteiligen. Brauchen wir nämlich keine Staatskohle.
Wie siehst du denn das, Jan? Ich meine, jetzt irgendwie mal rein theoretisch gefragt, wenn ihr jetzt Staatsgelder kriegen würdet, da geht es ja auch so ein bisschen so um unabhängige Presse und so.
Ja, das impliziert aber natürlich, dass der Staat irgendwie die Staatskohle an bestimmte Bedingungen knüpft. Ne? Im Sinne von, also wir geben euch jetzt irgendwie 50.000 Euro und dafür möchten wir aber, dass ihr nie wieder schlecht über den Jens Senat Spahn schreibt oder über die CDU. Oder, ne, ja. Das wird ja nicht passieren, also davon gehe ich einfach aus. Also tatsächlich ich finde es sowieso generell schwierig, überhaupt von Geld oder dem Goodwill anderer Leute abhängig sein zu müssen. Also wir merken das schon, dass natürlich viele, oder das heißt viele, es gibt einige Institutionen auch oder Community-Player, die sozusagen ihre Unterstützung schon an so ein subtiles, eine subtile Erwartungshaltung knüpfen.
An gute Berichterstattung meinst
ja,
du?
Ja, man muss da aufpassen tatsächlich. Also wir Klar. sind sehr, sehr dankbar, dass wir so viel Unterstützung erhalten. Aber wenn natürlich jemand auf uns zukommt und sagt, so schaut mal, ich habe jetzt gespendet und es wäre doch schön, wenn in Zukunft folgende Punkte vermieden würden und ihr auch aufhört, so zickigen Journalismus zu machen.
Sei doch mal wohlwollend.
Ja, Jan. So, ihr könntet, wo ich halt einfach gesagt habe, die Siegessäule war also wirklich schon in, vor allen Dingen auch in den 80er Jahren unfassbar unbequem und wir werden damit auch nicht aufhören, unbequem zu sein und wenn, wenn irgendwas oder irgendwer Scheiße baut, auch innerhalb der Community ist es unsere Aufgabe, das zu thematisieren und Absolut, wir können ja, das nicht abhängig machen.
Glaubwürdigkeit auch.
Ne? Genau, also ja, unsere journalistische Glaubwürdigkeit hängt davon ab und wenn wir jetzt sagen, so, oh, der hat aber, der weißt du noch, der hat damals aber ganz schön Geld hier spendet, da dürfen wir nichts Böses schreiben oder den dürfen wir nicht irgendwie gegen den Karren fahren. Also da sehe ich perspektivisch auch eine Herausforderung, weil eben wir müssen auch einfach unseren journalistischen Kurs weiterfahren, unser Rückgrat bewahren und da bin ich gespannt, wie sich das dann in Zukunft gestalten wird.
Mhm. Ich würde jetzt gerne so auf eine Metaebene oder so eine Ebene höher nochmal gehen. Und zwar, ich habe neulich einen ganz spannenden Artikel gelesen. Und zwar, da hat Dirk Ludix im Berliner Tagesspiegel geschrieben, über, der hat so einen Vergleich gezogen zwischen der AIDS-Krise in den 80er, 90er Jahren, also 80er hauptsächlich, und der Corona-Krise gerade. Und das fand ich ganz spannend, weil er da auch so ein paar Parallelen da so gezogen hat. Also logischerweise war es ja nur bei der AIDS-Krise so, das hat ja auch ganz andere Leute betroffen. Also das war eine ganz andere Situation. Die Krankheit als solche war natürlich eine andere. Aber was ich schon spannend fand, war, dass es ja so ein paar Parallelen gibt, so im Sinne von, dass ja gerade am Anfang auch wieder AIDS-Krise, das ja auch so war, dass das so was Trennendes hatte. Also die Leute waren auch sehr verunsichert, die Leute haben gedacht, mein Gott, ich gebe jemandem ein Küsschen auf die Wange und dann bin ich schon gleich infiziert und all diese Dinge. Wie seht denn ihr das? Ich finde das so einen ganz spannenden Punkt, dass ja so, also die Corona-Krise ja, also mal abgesehen von den ganzen wirtschaftlichen Fragen, über die wir ja gerade gesprochen haben, so auch so was Trennendes hat. Also wo man denkt, ja, jetzt kann man niemanden mehr umarmen, irgendwie, jetzt gibt es keine One-Night-Stands mehr, also all diese Dinge, so wie seht ihr das? Also habt ihr, also ist das jetzt wirklich so eine Veränderung, die wir gerade durchlaufen oder wird das danach wieder wahrscheinlich komplett back to normal sein?
Ich finde ja, das ist eine total spannende Frage, die da Dirk aufgebracht hat, weil ich mir natürlich die Frage stelle, so jetzt haben wir ein Virus, der ist dann sozusagen für alle da, also es ist jetzt nicht mehr so, dass man sagt, okay, das kriegen nur die Schwulen.
Schöne Formulierung, der für alle da ist.
Ja, nee, aber es ist für alle da und dann ist es aber trotzdem so, dass die Separierung stattfindet und da bleiben wir wieder beim Wirtschaftlichen, die Separierung findet zwischen Arm und Reich statt. So, und das ist, glaube ich, das größte Problem. Also, ne, ich meine, wir leben in Deutschland, auch wir haben hier Probleme und es geht wirklich Leuten dreckig, aber wir sind hier echt privilegiert, auch wenn wir uns die Mortalität, also die Sterberate anschauen oder die Intensivbettenverfügung so. Und das macht einfach sozusagen allein schon in Europa zwischen Nord und Süd, also zwischen Arm und Reich sozusagen eine Problematik. Das macht auf der ganzen Welt eine Problematik auf, die dazu führt, dass die Armen häufiger daran sterben, dass die nicht weißen Menschen häufiger daran sterben. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, wo die Trennlinie verläuft. Die verläuft nämlich zwischen dem Einkommen. Und da sind wir wieder bei diesen wirtschaftlichen Aspekten. So, also wer genug Kohle hat, der kann sich es einfach leisten, möglichst gut durch diese Situation zu kommen. Und die arm sind, die verrecken daran. Mhm. So.
Und die arbeiten halt auch nicht in der Supermarktkasse, die Reichen. Ne? Genau.
Meistens nicht.
Ja, genau.
Na, ich finde diese Parallelen zwischen Corona und AIDS, finde ich tatsächlich, man muss mal halt genau hinschauen. Ne? Natürlich gibt es ganz klare Unterschiede. Was ich halt aber schon auch denke, was stimmt, ist, dass natürlich die LGBT-Community sich durch HIV und AIDS einfach eine Struktur erarbeitet hat von Care-Arbeit, von Solidarität, aber auch ein Stück weit auch mit dieser gesundheitlichen Extremsituation, die ja nun noch nicht mal so lange zurückliegt. Also wenn man jetzt überlegt, wie lange es her ist, dass die ECAF-Studie klar gemacht hat, dass Menschen mit HIV in Therapie nicht mehr ansteckend sind. Das war ja gerade mal, ich glaube, Ende der 90er, so 96, 97, 98, keine Ahnung. Also dass es so breit ventiliert ist, also das heißt, es war ja bis vor 15, 20 Jahren oder noch ein bisschen länger auch eine Frage, mit der man sich ständig befasst hat, auch sexuell, irgendwie, wem darf ich mich wie nähern, was ist okay, was nicht. Das heißt irgendwie, ich denke, wir haben uns bereits irgendwie in der Zeit Strukturen geschaffen, auf die wir jetzt ein Stück weit auch zurückgreifen können. Ich meine, wir haben die AIDS-Hilfen, wir haben Organisationen, die uns gesundheitlich informieren und gerade dieses ständige Verhandeln auch von Umgang und Sexualität und Körperlichkeit, das ist was zumindest die Schwulen, die über 30 sind, auch ein Stück weit gelernt haben, mit dem sie groß geworden sind. Und das sind natürlich auch Verhaltensweisen, auf die wir jetzt zurückgreifen können. Also so einen gewissen Benefit haben wir davon schon, würde ich sagen.
Was natürlich gut wäre, um da nochmal einzugreifen, wenn diese Strukturen, die wir da über Jahre aufgebaut haben in der HIV- und AIDS-Selbsthilfe, wenn das sozusagen auch übertragbar wäre auf das, was jetzt sozusagen gesamtgesellschaftlich passiert, dann hätten wir ja zumindest was gewonnen, oder?
Klar, ich meine, die Frage, wobei da sind wir schon wieder bei der wirtschaftlichen Frage, aber ich meine, man kann ja vielleicht davon ausgehen, wie das jetzt, wenn das jetzt noch länger dauert, dass nicht alle queeren Institutionen das so überleben werden. So, ne? Also wo ich mich halt irgendwie nur frage, bricht da möglicherweise auch was weg, was dann nicht so schnell wieder aufzubauen
ist? Auf jeden Fall. Also ich meine, das ist auch das, was zum Beispiel Wolfgang Tillmanns, der uns in unserer Kampagne unterstützt hat, mit dem habe ich ein Interview gemacht. Und das war auch so einer der Kernsätze, den er betont hat. Also was einmal weg ist, ist eben nicht morgen wieder da. Also diese Illusion, dass sich auch irgendwie Community-Strukturen, die über Jahrzehnte gewachsen sind, binnen kurzer Zeit wieder regenerieren, ist, glaube ich, utopisch. Und wir müssen alle wahrscheinlich damit rechnen, dass auch das Netzwerk oder die Netzwerke, die wir uns geschaffen haben, nicht mehr so funktionieren. Umso wichtiger irgendwie, dass wir genau hingucken, wie es den Leuten innerhalb unserer Communities geht und wo zum Beispiel auch die Leute sind, die von dieser Krise halt besonders betroffen sind innerhalb unserer Gesellschaft. Ich meine, global muss man das natürlich nochmal anders einordnen, aber jetzt ist es, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir auch unsere System, also unsere queeren systemrelevanten Institutionen schützen.
Hm. Wo es ja auch interessant ist, ist ja so eine Gleichzeitigkeit, weil das, was ihr gesagt habt, also dass ja man auch so einen Eindruck hat, okay, vieles funktioniert ja derzeit auch recht gut, ne? Also an Solidarität, an Unterstützung und so weiter, wo man dann so denken könnte, na gut, okay, also erstmal funktioniert es ja ganz gut, aber die Frage ist, wie lange hält es, wenn die Krise wirklich noch länger dauert? Ne? Das ist so eine interessante Frage, finde ich.
Ja, und also man muss ja auch mal sagen, der Schaden ist ja schon da und wir reden ja nicht über Eventualitäten, also die Orte sind einfach alle nicht verfügbar. So, man kriegt nirgendwo die Siegessäule oder nur noch an ganz wenigen Stellen. So für viele Leute fehlt einfach der Zugang und vieles wird in den digitalen Raum verlegt und es gibt Solidarität. Und Community-Arbeit ist aber kein Selbstverständnis, auch kein Selbstläufer, sondern es lebt davon, dass die Leute das organisieren und das passiert auch jetzt. Also auch jetzt sind Leute damit beschäftigt, das zu organisieren und das aufrechtzuerhalten und für die Zukunft zu denken und die Strukturen zu transferieren und zu gucken, was kann man eigentlich retten. Und das ist halt die Arbeit, die da drin steckt. Und das ist das, was glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Das passiert nicht einfach von alleine, sondern das hängt immer davon ab, dass sich die Leute da reinwerfen, wirklich mit aller Kraft, die sie haben. Und das wird sicherlich auch dazu führen, dass danach, also ne, man redet ja immer vor und nach Corona und so, es wird halt auf jeden Fall anders sein. Und wie, das wissen wir alle nicht, sondern das liegt, glaube ich, daran, was wir daraus machen.
Hm. Naja, vor allem ist es ja auch so eine, man hat jetzt auch einfach nicht so viele Begegnungen auch, ne?
Das wäre halt auch so eine Frage, die mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also weil Community oder das, was wir Community nennen, entsteht ja vor allen Dingen auch in unseren Räumen, also in Räumen wie dem Schwutz, in Bars, bei Gruppen, bei Manometer etc., bei irgendwelchen Angeboten, Stammtischen. Also das heißt, die Kommunikation und die Begegnung ist das, was Community quasi immer wieder neu performativ erschafft. So, ja. Und ich meine, wir sehen jetzt natürlich die Solidarität, also das Schwutz und auch die Siegessäule und andere Institutionen, die Support bekommen irgendwie, die ist da so. Wenn jetzt so diese erste Solidaritätswelle sozusagen vollbracht ist und die Zeit der großen Crowdfundings sich dem Ende nähert, müssen wir halt neu schauen, wie konstituiert sich denn eigentlich unsere Community? Worüber erschaffen wir sie, wenn wir uns nicht mehr begegnen? Also im Internet
ist schwierig,
ist halt schwierig und natürlich. Das ersetzt nichts und es ist eben auch, für viele ist das Internet halt auch kein Schutzraum, muss man halt dazu sagen. Also wenn ich als mehr oder weniger ungeouteter oder frisch geouteter schwuler Boy irgendwie mit beschissenen Eltern irgendwie mich ins Schwutz verkrümeln kann und wenigstens für eine Nacht mal so tun kann, als wäre alles in Ordnung. Das ist natürlich nicht zu vergleichen, wenn ich jetzt in irgendeinem Gruppenchat zu Hause hocke. Ne?
Also, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ich hab Freunde in Südkorea, weil ich da mal war, und die hatten in dieser Phase, wo jetzt die Clubs, sind sie ja wieder geschlossen, aber dass die sich ja dann quasi da auch legitimieren mussten, ihren Namen hinterlassen mussten. Gut, da kannst du wahrscheinlich auch sonst was dann schreiben, aber das ist ja auch so ein Problem, gerade in so einer Gesellschaft, die nicht ganz so frei ist wie unsere, wo dann einfach die Leute gesagt haben, hallo, es ist jetzt, wie geht gar nicht. Ne?
Also, geht's ja jetzt gerade weiter, ne? In jedem Restaurant, in jedem Café musst du deinen Namen, deine Adresse hinterlassen. Das wird auch so sein, wenn die Clubs wieder aufmachen dürfen. Es wird eine Empfehlung geben, die Kontaktdaten zu sammeln. Und dann kommt das Thema Datenschutz, kommt das Thema, bin ich geoutet oder nicht? Mhm. Kann ich da angeben, was ich will oder nicht? Komme ich dann in den Club rein oder nicht? Also, ne?
Oder komme ich in den Knast
vor? Genau, oder komme ich in den Knast so? Also, ne, das ist so, das sind so viele Fragen, die wir uns da noch stellen.
Ja, gut, wobei ich dann denke, ich meine, ich habe neulich auch beim Friseur, dann kann ich aber auch, ich meine, gut, bei meinem nennen Michael Meyer ist natürlich ein Name, aber ich meine, du kannst ja sonst was für einen Namen mal ausdenken. Ja. Also, ich meine, so, das ist jetzt, glaube ich,
dann. Klar, aber ich glaube, so, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein verunsicherter, irgendwie queerer Geflüchteter, der irgendwie seit Monaten hier gelandet ist und soll jetzt da vor der Club da irgendwie anfangen, sich zu überlegen, ob er einen falschen Namen angibt oder einfach schon so eingeschüchtert ist, dass er wieder auf der Treppe kehrt, macht so. Ich finde das echt eine krasse Situation, die man Leuten aussetzt.
Absolut, ja. Ihr Lieben, das war's schon. Ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich würde das jetzt so gar nicht so negativ jetzt beenden wollen. Also ich würde nochmal am Schluss sagen, dass natürlich auch ein Aufruf ist zum Spenden, bitte. Also es ist ja noch nicht zu Ende, die Spendenkampagne. Also man kann, beim Schwutz kann man ja auch immer noch spenden.
Einfach auf die Webseite gehen, da sind direkt Buttons, wo man draufklicken kann und kann auf verschiedenen Wegen uns Geld zukommen lassen.
Oder bei Startnext, ne?
Und Startnext ist vorbei.
Ach, Startnext ist vorbei.
Abgelaufen, wir machen noch keine zweite Kampagne, aber schwutz.de, und da findet man alle Infos.
Okay. Support your local Schwutz.
Richtig.
Und die Siegessäule genauso.
Also bei uns ist es auch so, Startnext ist vorbei. Aber wir haben natürlich auf der Webseite nach wie vor Möglichkeiten. Man kann uns Geld überweisen, man kann über PayPal spenden und alles auf siegessäule.de.
Und man kann uns auch nette E-Mails schreiben. Also das ist wirklich schön, mal irgendwie Feedback zu kriegen.
Wir drucken uns die teilweise auch aus und lesen die durch.
Das hilft auch.
Wie, jetzt ernsthaft? Jetzt?
Klar.
Nicht jeder hat Kohle irgendwie, und manche haben aber tolle Worte, die sie teilen wollen, und die schicken sie uns und es berührt uns.
Obwohl, das ist ja wirklich ein ganz schönes Ende jetzt, irgendwie, weil ich es gar nicht so gedacht, dass ja so, okay, naja, klar, ich meine, das ist dann, wenn du nicht Geld hast zum Spenden, dann so. Ja, okay, das war die Corona-Folge, so muss man es ja leider sagen, von Queer as Berlin. Zu Gast waren Jan Noll, Chefredakteur der Siegessäule, und Marcel Weber, Geschäftsführer, oder einer der Geschäftsführer vom Schwutz. Wie gesagt, spendet ganz reichlich, ansonsten Solidarität, kann man wohl sagen, ist immer wichtig, und dann begegnen wir uns hoffentlich mal wieder in der realen Welt, sozusagen. Am Samstag
draußen.
Ja, draußen. Okay, danke, dass ihr da wart. Ja? Tschüss und alles Gute.
Tschüss.
Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.